بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توي بس كان قلت بس الله محمد الله سكزانتا است من الله هوت من 14 من اندريش الويتر وبدي عقيدة الطحاوية und wir machen mit dem 120. Satz weiter. Der 120. Satz bis zum 129. Satz, inshallah ta'ala. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, wir sagen, Allah hat Ibrahim zum innigen Freund genommen und redete mit Musa unmittelbar. Dies Glauben bestätigen wir und dessen unterwerfen wir uns. Diese Aussage des Autors, rahimahullah ta'ala, ist eine Bestätigung derjenigen Eigenschaften, die Allah Azza wa Jal hier zugeschrieben wird. Und wie wir gesagt haben, immer wieder erwähnen, der Autor könnte auch sagen, wenn du deine Aqida lernen möchtest, dann liest den edlen Quran al-Karim und dann wirst du wissen, woran du zu glauben hast. Aber der Sinn eines solchen Kurztextes, eines solchen Methods ist ja gerade, dass man auf bestimmte Glaubensinhalte, die wesentlich sind, hinweist und gleichzeitig auch das, was im Laufe der Zeit verändert worden ist, wieder richtig zu stellen, beziehungsweise die Aqida zu schützen davor, dass sie verändert wird. Und wenn wir sagen, Allah Azza wa Jal hat Ibrahim zum Khalil genommen, auf Deutsch übersetzt, hat ihn zum innigen Freund genommen, dann fragen wir uns erst einmal, was ist mit, natürlich geht es hier um die Eigenschaft der Liebe Allahs Azza wa Jal, aber dass der Begriff Khalil ist nicht der gleiche Begriff im Arabischen wie Freund, und Freund würde man zum Beispiel Sahib sagen oder Sadiq sagen oder den man liebt, Al-Muhib oder Al-Hib und so weiter. Das Wort Khalil im Arabischen ist die vollkommene Liebe. Also die Liebe hat verschiedene Stufen und die höchste Stufe davon ist die Khulla. Und die Person, die man so ähnlich liebt, ist Khalil. Und wenn wir als Muslime diese Eigenschaft Allah Azza wa Jal zuschreiben, dass er Ibrahim zum Khalil genommen hat, dann schreiben wir ihm dadurch die Eigenschaft der Liebe zu. Und das ist es, was eben manche Sekten im Laufe der Zeit geleugnet haben. Natürlich allen voran die sogenannte Jahmiyyah, weil sie ja sowieso alle Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala verworfen haben. Also sagen sie wortwörtlich, Allah hat Ibrahim nicht zum Khalil genommen. Und das ist natürlich ein Verstoß gegen diese Aussage Allahs Azza wa Jal. Und das zweite Beispiel, was der Autor erwähnt hat, war das Sprechen Allahs. Allah sagte im Quran al-Karim, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Das heißt, Allah hat mit Moses direkt gesprochen. Und entscheidend ist jetzt nicht, ob es direkt war oder ob es indirekt war. Entscheidend ist in diesem Fall, dass das Sprechen stattgefunden hat. Und denn das Sprechen ist eine Eigenschaft Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und auch diese Eigenschaft Allahs schreiben wir Allah azza wa jal auf die Art und Weise zu, wie sie ihm gebührt. Und der Autor hat direkt das Zitat aus dem Koran al-Karim genommen. Und das gehört zum Anstand gegenüber den Offenbarungstexten, dass wenn man etwas beschreibt, dann beschreibt man es mit dem gleichen Wortlaut, wie Allah Azza wa Jal es gesagt hat, beziehungsweise sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gesagt hat. Und dann sagt der Autor, rahimahullah, dies Glauben bestätigen wir und dessen unterwerfen wir uns. Damit will der Autor sagen, dass es in Glaubensfragen, in Aqida-Angelegenheiten darum geht, was Allah Azza wa Jal gesagt hat, und dass unsere Aufgabe ist, es zu verstehen, was er gesagt hat, und es so anzunehmen, wie er es gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, ohne nach dem Wie zu fragen, ohne das mit Geschaffenem gleichzusetzen und ohne die Bedeutung dieser Worte zu verändern bzw. umzuinterpretieren. All das bedeutet, dass man sich dem Offenbarungstext, den Allah Azza wa Jal uns gegeben hat, unterwirft. Diese, mal rein historisch gesehen, diese Bid'a der Verleugnung diese bestimmte Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel das Lieben oder das Sprechen, ist eine Bid'a, die zurückzuführen ist auf eine Person, die man Al-Ja'd ibn Dirham nennt. Und das war einer aus dem 2. Jahrhundert, natürlich, wenn wir über Zeit, wenn wir über Daten, historische Daten im Islam sprechen, meinen wir immer die Mondjahre. Und das heißt, es geht um Hijri-Datum. Und es wird berichtet, dass eines Tages der Führer von Irak, also das war der damalige Statthalter von Irak, am Eid-Tag eine Predigt gehalten hat, wie der Prediger es immer macht, am Eid al-Adha. Und das Eid al-Adha ist ja das Opferfest. Und dann sagt man, dass er zu den Menschen gesagt hat, oh ihr Menschen, opfert eure Tiere. Natürlich, wie gesagt, die Geschichte wird erzählt, weil die Überlieferungskette, darüber kann man streiten. Aber entscheidend ist, der Mann hat eine Predigt gehalten und dann hat er den Leuten gesagt, oh ihr Menschen opfert, möge Allah eure Opfertiere annehmen, ich werde Al-Ja'd ibn Dirham opfern. Denn er hat behauptet, dass Allah Ibrahim nicht zum Khalil genommen hat und dass Allah mit Moses nicht unmittelbar gesprochen hat. Und dann ist er von der Kanzel runter und hat ihn tatsächlich geopfert, gemäß der Fatwa der Gelehrten damals. Und dieses Gedankengut konnte er aber nicht opfern. Und das ist eben das Problem, dass die Gedanken, sie leben weiter. Und deswegen kam dann später eine Person, der ist Al-Jahm ibn Safwan. Und wenn wir den Namen Jahm hören, dann hören wir heraus diese Jahmiyyah. Nach ihm wurde dann diese Sekte dann auch genannt. Und er hat diesen Madhab dann noch ein bisschen ausgebreitet und unter den Leuten verbreitet. Auch er, sagt man, wurde dann irgendwann mal getötet. Und aus dieser Sekte heraus ist dann die sogenannte Mu'tazilitische Sekte entstanden. Und das Problem dann später war, dass der damalige Khalifa Ma'mun dieses Gedankengut für gut geheißen hat. Und deswegen hat er die Menschen, der war also nicht sehr demokratisch, und deswegen hat er dann die Menschen dazu aufgefordert, diesen Glauben auch nicht nur zu glauben, sondern auch sich dazu zu bekennen, hat die Menschen quasi dazu gezwungen. Und die Muslime, beziehungsweise die Gelehrten der Muslime, das waren ja die Entscheidenden, dementsprechend auf die Probe gestellt. Kommen wir zurück zu dem, was uns eigentlich interessiert, und zwar die Khulla. Wir haben gesagt, die Khulla ist die höchste Stufe der Liebe überhaupt, denn wenn man diese Stufe der Liebe bei jemandem erreicht hat, dann ist das gesamte Herz erfüllt mit der Liebe desjenigen, den du liebst. Und deswegen kannst du niemals zwei Khalil haben. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber gesprochen hat, sagte er, Ala inni abra'u ila kulli khalilin khullati. Walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich spreche mich und ich sage mich von jeder Khulla los. Und sollte ich von den Erdbewohnern irgendjemanden zum Khalil nehmen, dann wäre dies Abu Bakr radiallahu anhu. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer anderen Überlieferung des gleichen Hadithes, er sagte, وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. Das heißt, wenn ich jemanden von den Erdbewohnern zum Khalil, das heißt zum innigen Freund nehmen würde, dann wäre das Abu Bakr. Allerdings ist euer Gefährte schon der Khalil von Allah. Das heißt, die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Allah azza wa jal ist so groß, dass in seinem Herzen kein Platz mehr ist für die Liebe zu irgendjemand anderes. Jetzt könnte man sich fragen, liebt der Mensch nicht natürlicherweise Sachen? Na'am. Aber die religiös gesehen ist damit gemeint, dass du das liebst, was Allah Azza wa Jal liebst. Und das verabscheust, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Und deswegen letztendlich liebst du ihn subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Die Stufe darunter, die Mahabba, was man im Deutschen normalerweise mit Liebe übersetzt, diese Form der Liebe, die also nicht das gesamte Herz einnimmt, diese Form der Liebe, die gibt es auch beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch bei uns. Und diese Form der Liebe, die nicht das gesamte Herz einnimmt, sage ich mal, die hat der Prophet auch ausgesprochen, hat auch gesagt, alayhi sallallahu alaihi wasallam, zu Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, Wallahi inni la uhibbuk, bei Allah, ich mag dich sehr. Also im Arabisch sagt man, ich liebe dich, aber im Deutschen klappt das nicht so ganz. Deswegen übersetze ich das meistens mit, ich mag dich sehr oder ich habe dich sehr gern. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das zu anderen. Auch wurde er gefragt, welchen Menschen magst du von den Menschen am meisten? Welchen Menschen magst du am meisten? Sagte er, Aisha, radiallahu anha. Und dann sagte er, ich meine von den Männern, sagt er, ihr Vater, und Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diese Khulla, dass man sie Allah subhanahu wa ta'ala widmet, das heißt, dass man niemanden so liebt wie Allah azza wa jalla, und dass man alles liebt wegen der Liebe Allahs. Und das, was man verabscheut, aufgrund dessen, dass Allah azza wa jalla die Sache nicht mag, das gehört zur Vollkommenheit des Tawhid. Das gehört zur Vollkommenheit des Tawhid. Das ist also keine Voraussetzung des Tawhid, weil sonst wären ja die meisten Menschen keine Muwahhidun, aber es ist eine Voraussetzung für die Vollkommenheit des Tawhid. Woran kann man das an sich merken? Ich habe darauf hingewiesen, indem man merkt, dass man Dinge mag, obwohl sie in der Religion nicht gut angesehen sind. Wie jemand, der sagt, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Obwohl er weiß, dass er Charaktereigenschaften hat, die nicht den Charaktereigenschaften unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam entsprechen. Der Imam, weist auf eine berühmte Geschichte hin in Bezug auf die Khulla. Wir haben ja gesagt, dass die Khulla bedeutet, dass man jemanden zum innigen Freund genommen hat. Und der Khalil von Allah Azza wa Jal, der berühmte Khalil von Allah subhanahu wa ta'ala, ist Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und Ibrahim alayhi salatu wassalam hat ja Allah Azza wa Jal, hat von Allah subhanahu wa ta'ala die frohe Botschaft bekommen, dass seine Frau ein Kind bekommt. Und das war sein Sohn Ismail alayhi salatu wassalam. Und Ibrahim a.s. liebte seinen Sohn, denn sein Sohn war sein Erstgeborener und er war später ein Prophet a.s. Wie dem auch sei, der Autor rahimahullah beschreibt das wie folgendermaßen, als dann, sein Khalil bemerkte oder als sein Khalil eifersüchtig wurde, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn dann auf die Probe gestellt. Denn wenn Allah azza wa jalla sein Khalil ist, dann darf er nichts mehr lieben als Allah azza wa jalla. Insofern hat er ihn auf die Probe gestellt und hat ihm angeordnet, dass er seinen einzigen Sohn opfern soll. Und wir kennen die Geschichte, die Allah azza wa jalla unter anderem Surah As-Saffat berichtet. Allah subhanahu wa ta'ala ordnet ihm an und Ibrahim alayhi salatu wassalam akzeptiert diese Anordnung, spricht aber noch einmal mit seinem Sohn, um zu schauen, wie er darauf reagiert. Und sein Sohn sagt nichts anderes als if'al ma tu'mar, mach, was dir angeordnet wird, du wirst mich als einen geduldigen Menschen vorfinden. Und Ibrahim alayhi salatu wassalam ist dann die Sache angegangen und wollte ihn opfern, und in dem Moment verweigert ihm Allah azza wa jalla diese Opferung und ersetzt ihn durch ein großes Opfertier. Und diese Geschichte, was ist der eigentliche Sinn in Bezug auf die Khulla? Weil Allah subhanahu wa ta'ala dadurch die Khulla von Ibrahim a.s. ans Licht bringen wollte. Und Ibrahim a.s. hat dadurch diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala auf die beste Art und Weise bewiesen. Wir wissen, dass der edelste aller Menschen und das beste aller Geschöpfe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Er ist der gewaltigste aller Propheten überhaupt. Und vielleicht hat sich der eine oder andere die Frage gestellt, warum sagen wir dann im Salah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Was er sinngemäß bedeutet, O Allah, sei Muhammad und seiner Familie so gnädig, wie du auch Allahs Prophet Ibrahim und seiner Familie gnädig warst. Und wenn wir, wo wir doch wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, der Führer der Menschheit ist, Arabisch Sayyidu Waladi Adam, wäre es dann nicht eher angebracht, das umgekehrt zu sprechen, zu sagen, Allahumma salli ala Ibrahim, kama sallaita ala Muhammad, zum Beispiel. Und die Antwort, es gibt verschiedene Antworten dazu. Der Imam sagte, rahimahullah ta'ala, zu den besten Antworten gehört die folgende. Und zwar sagt er, wenn wir die Nachkommenschaft von Ibrahim a.s. analysieren und die Nachkommenschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns anschauen, wo finden wir dann mehr Propheten und mehr Gesandter Gottes? Zweifellos in der Nachkommenschaft von Ibrahim a.s. Denn in der Nachkommenschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es keinen einzigen Propheten. Insofern war die Nachkommenschaft Ibrahims durch diese Ernennung und Berufung dieser Propheten gesegnet. Und deswegen bitten wir für die Nachkommenschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segen, weil sie eben keine Propheten, Gesandten hatten wie die Nachkommenschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Ibrahim alaihi wasallam. Das ist eine Antwort. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, bevorzugt die folgende Antwort. Er sagte, eine zweite Antwort ist, dass ganz einfach Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nichts anderes als ein Nachkomme von Ibrahim alaihi wasallam. Insofern, sobald du für Ibrahims Nachkommenschaft um Segen bittest, bittest du automatisch für die Nachkommenschaft von Muhammad und für Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segen und dadurch erhält er doppelten Segen, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Im darauffolgenden Satz, das ist dann der 121. Satz, sagt der Imam Abu Ja'far, rahimahullah, und wir glauben an die Engel, die Propheten, die auf die Gesandten herabgesandten Bücher, und wir bezeugen, dass sie sich auf der offenkundigen Wahrheit befanden. Der Autor geht hier kurz und knapp auf die Säulen des Iman ein. Wahrscheinlich deswegen, weil die Säulen des Iman prinzipiell nicht ein Thema war, über das die Muslime diskutiert haben und an das manche Muslime geglaubt oder nicht geglaubt haben. Weil es ist unvorstellbar, dass ein Muslim sagt, ich bin Muslim, aber er glaubt nicht an die Bücher Allahs Azza wa Jal. Die Bücher, die ihn ja die ja der Weg sind für ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Weg zum Muslim sein ist über das Buch Allahs. Es ist unvorstellbar, dass jemand Muslim ist und nicht an die Bücher Allahs Azza wa Jal glaubt. Und auch der Glaube an die Engel. Der Glaube an die Engel war nie ein Thema, das zu Kontroversen geführt hat, soviel ich weiß. Vielleicht in Detailfragen, aber nicht im Prinzipiell, also nicht im Prinzip, ob es Engel gibt oder keine gibt. Denn das sind Angelegenheiten des Verborgenen. Und darüber zu philosophieren macht sowieso gar keinen Sinn. Insofern nimmt man die Sachen an, wie sie überliefert worden sind. Der Glaube an die Propheten unter den Muslimen, auch prinzipiell gibt es keine Diskussion darüber, außer in Detailfragen. Manchmal ist die Frage, war der Sohn so ein Prophet oder war er kein Prophet? Wie hieß der Prophet so und so? War der eine vor dem anderen? Das sind Detailfragen, die aber nicht, bei denen es nicht um die Essenz dieser Säule geht. Allah sagte nämlich im Koran Karim, sehr deutlich: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. Das heißt, der Gesandte glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn herabgesandt worden ist, und ebenso die Gläubigen. Sie alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Und Allah, das war Ende des Surah Al-Baqarah, und auch Allah sagte subhanahu wa ta'ala in anderen Ayah, Surah Al-Baqarah: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Das Güte ist es nicht, dass ihr euer Angesicht in Richtung Osten oder Westen wendet, sondern Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den letzten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten glaubt. Also die Ayat darüber sind zahlreich im Koran Karim. Das ist auch sicherlich ein Grund dafür, dass es keine Meinungsverschiedenheit gibt. Oder wie gesagt, in außer vielleicht in Detailfragen. Allah Azza wa Jal hat diejenigen, die an diese Säulen glauben, als Mu'minun bezeichnet. Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen, die an diese sechs Säulen glauben, in diesen Ayat kamen jetzt nicht alle sechs, kamen fünf vor, aber der sechste über den Qadr ist in zahlreichen Ayat im Koran Karim ebenfalls verankert. Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen Menschen, die an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an die Propheten und Gesandten, an den letzten Tag und an den Qadr glauben, als gläubige Menschen bezeichnet. Insofern bezeichnen wir jeden, der an diese Sachen glaubt, ebenfalls als ein Mu'min, als einen gläubigen Menschen, aus Respekt und im Glauben an diese Ayat. Zweitens, umgekehrt, hat er subhanahu wa ta'ala diejenigen als irregehende bzw. ungläubige Menschen bezeichnet, die die Sachen verwerfen. Als er sagte: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah sagt in Surah An-Nisa 136: Und wer Allah verleugnet, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und den letzten Tag, der ist fürwahr weit abgeirrt. Und er ist besonders weit abgeirrt, weil er an all diese Sachen nicht glaubt. Aber selbst wenn er nur an eine dieser Sachen nicht glauben würde, wäre er schon abgeirrt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, dass als Jibrail alaihi salatu wasallam den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Iman fragte, antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Iman bedeutet, dass du an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und an die göttliche Vorherbestimmung glaubst, sowohl das Gute als auch das Schlechte davon. Diese sechs Iman-Säulen, auf Arabisch Arkan, der Plural von Rücken, das sind Glaubensinhalte, an die alle Muslime glauben und auch an die, das sind Glaubensinhalte, die alle Propheten, Gesandten auch vermittelt haben. Das ist also keine Sache, die speziell für die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt. Denn ihr wisst ja, es gibt ja Glaubensaspekte und es gibt praktische Aspekte in der Religion. Und die Glaubensaspekte, die haben sich ja niemals geändert. Und deswegen kann es nicht sein, dass alle Propheten von einem Gott sprechen und dann einer kommt und redet von eine Dreifaltigkeit. Das ist logisch nicht nachvollziehbar. Und warum? Weil eben der Glaube immer der gleiche war. Und auch jeder Prophet, wenn du nachschaust in den Büchern, damals, sie alle haben aufgerufen an den Glauben an Allah, an den jüngsten Tag, gewarnt vor der Hölle, aufgerufen zum Paradies und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, die sind allen gleich. Nicht nur die Glaubensinhalte, sondern auch teilweise Charaktereigenschaften. In jeder Religion und jeder Gesetzgebung ist zum Beispiel die Großzügigkeit und die Ehrlichkeit und die Wahrhaftigkeit, all das sind Eigenschaften, die schon immer als Tugenden galten. Was den Glauben an Allah angeht, darüber haben wir natürlich schon viel gesprochen, über den Glauben an die Engel, weil das die zweite Säule des Iman ist, darüber kann man viel sagen. Entscheidender Punkt ist, die Engel sind eine Schöpfung Allahs Azza wa Jal, die wir nicht sehen können, die keinen Anteil an der Schöpfung haben. Das heißt, sie haben mit dem Erschaffen überhaupt nichts zu tun und sie haben auch überhaupt keinen Anteil an der Göttlichkeit, im Gegensatz zu dem Glauben der damaligen Araber, die die Engel, Gott bewahre, als die Töchter Allahs bezeichnet haben. Und vielleicht kommt daher auch der Glaube in manchen Kulturen wie die Griechen, dass sie an verschiedene Götter geglaubt haben. Denn bei ihnen ist ja so, dass die diese verschiedenen Gottheiten, die sie haben bestimmte Aufgaben. Und diese Parallelität ist ja im Islam insofern da, dass die Engel auch bestimmte Aufgaben bekommen haben. Nur es macht keinen Sinn, den Engel, der mit dem Regen beauftragt worden ist, anzurufen, wenn er im Dienste Allah subhanahu wa ta'ala steht und sowieso nichts anderes macht, als Allah azza wa jal ihm befohlen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Quran Karim mitgeteilt, dass die Engel verschiedenste Aufgaben machen. Und so dass der Autor sogar sagte, rahimahullah ta'ala, es gibt keine Bewegung in diesem Universum, die nicht aufgrund eines Engels geschieht. Das heißt also, egal was hier in diesem Universum geschieht, jede Bewegung ist im Auftrag eines Engels, der von Allah Azza wa Jal dazu beauftragt worden ist. Denn Allah schwörte subhanahu wa ta'ala, er sagte, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Das heißt, er schwörte bei denjenigen Engeln, die Angelegenheiten verwalten. Und diese Aussage ist allgemein, insofern darunter fällt jede Form der Angelegenheit, jeder Befehl. Ihr wisst, die Sonne wird niemals aufgehen, es sei denn, Allah befiehlt es ihr. Keine Wolke bewegt sich, es sei denn, mit dem Befehl Allahs. Aber es gibt einen Engel, der beauftragt worden ist von Allah Azza wa Jal, die eine Wolke vom Ort A zum Ort B transportieren. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt, ansonsten die Wirklichkeit, die Komplexität der Wirklichkeit, ich glaube, darüber können ja Meteorologen mit dir darüber sprechen. Allah sagt auch, فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Das heißt, er schwört bei denjenigen, die Sachen verteilen, die Arzak verteilen, die das verteilen, was zu verteilen ist, gemäß den Befehlen Allah subhanahu wa ta'ala. Sowohl der Koran als auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam weisen darauf hin, dass es verschiedenartige Engel gibt, beziehungsweise sowohl was die Schöpfung der Engel angeht, als auch was ihre Aufgaben angeht. Und so hat uns Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über den Engel der Berge mitgeteilt. Ihr erkennt das alles aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann, wie wir gesagt haben, es gibt Engel, die beauftragt sind mit den Wolken. Es gibt Engel, die beauftragt sind mit dem Regen. Es gibt einen Engel, der beauftragt ist bei der Geburt, dir aufzuschreiben, wie viel du an Versorgung bekommen wirst, ob du zu den Glückseligen oder auch zu den Unglückseligen kommen wirst. Malik al-Rahim, das ist der mit der Geburt, beziehungsweise al-Rahim ist auch die Gebärmutter, beauftragt worden ist. Dann gibt es Engel, die uns beschützen im Auftrag Allahs Azza wa Jalla. لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Also wir haben Engel, die sich gegenseitig austauschen von vorne und von hinten. Gemeint ist, dass sie uns beschützen vor allen Dingen, bis Allah Azza uns treffen möchte durch etwas, dann gehen sie weg und dann trifft uns der Qadr Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es Engel, die unsere Taten bewahren, indem sie sie aufschreiben. Es gibt einen Engel, der einen einzigen Engel, subhanallah, der beauftragt worden ist, die Seelen der Menschen abzuberufen. Das ist ja eine Wahnsinnsvorstellung. Ein einziger, der jede einzelne Seele, und Allah weiß, wie viele Menschen auf der Welt gleichzeitig sterben. Dann gibt es die Engel, die einen im Grab befragen werden. Wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Und es gibt die Engel, die einen im Grab, mit Allah davor bewahren, beschützen, bestrafen werden. Dann gibt es die Engel, die beauftragt sind mit den Planeten, dass sie in ihrer Umlaufbahn bleiben. Dann gibt es die Engel, die beauftragt worden sind mit dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter. Die Engel der Hölle und die Engel des Paradieses. Das ist eine Welt, die so riesig groß ist, dass es sich ziemt, für Allah subhanahu wa ta'ala bei ihnen auch zu schwören. Und es gibt die Engel, die beauftragt worden sind, damit die Seelen der Gläubigen sanft aus dem Körper herauszuziehen. Es gibt die Engel, die das Gegenteil machen mit den Seelen der ungläubigen Menschen. Und es gibt die Engel, die beschrieben sind im Koran, wie sie sich in ihren Gebetsreihen ordentlich reihen, sodass wir an ihnen sogar nachmachen sollen. Und es gibt die Engel, die beschrieben sind, die Allah subhanahu wa ta'ala ständig am Gedenken sind. Es gibt diejenigen Engel, von denen Allah berichtet hat, die nichts anderes tun, als Zeit ihres Lebens Allah anzubeten. Der Prophet sagt das sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine Stelle im Himmel, die auch nur so breit ist wie vier Finger, in der es keinen Engel gibt, der entweder steht oder in der Verbeugung ist oder im Sujud ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es die Engel, die Kaaba im Himmel umschreiten und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, jeden Tag umschreiten diese Kaaba 70.000 Engel, keiner von ihnen kehrt jemals wieder zurück. Das bedeutet, dass jeden Tag neue 70.000 Engel das Haus umschreiten, die vorher nicht da gewesen sind. Also kannst du dir oder auch nicht ausrechnen, wie viele Engel es gibt. Es gibt Engel, die beauftragt worden sind mit dem Tragen des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt Engel, die einen Engel, der beauftragt worden ist es gibt drei Engel, die für das Leben, mit dem Leben beauftragt worden sind, sagt man. Der eine Engel, der wichtigste, das ist Jibril alayhi salatu wasalam. Denn er überbringt die Offenbarung Allahs azza wa jall, und die Offenbarung Allahs, das ist die Seele des Gläubigen. Das heißt also, ohne den Koran al-Karim lebt der Mensch nicht wirklich. Das Gleichnis eines Menschen, der Allah gedenkt, und eines Menschen, der Allah nicht gedenkt, ist das Gleichnis eines Lebendigen und eines Toten. Insofern wurde der Koran al-Karim im Koran als Ruh bezeichnet, als Seele bezeichnet. Der zweite Engel ist der Engel der Versorgung. Das heißt, der Engel, der den Regen bringt und der den Rizq unter den Menschen verteilt. Das ist eine geheimnisvolle Welt, über die wir wenig berichtet bekommen haben. Aber das ist Mikael a.s. Oder sagt auch Mikael a.s. Und der dritte Engel, der auch was mit dem Leben zu tun hat, ist eben der Israfil. Er stoßt einmal ins Horn, um das Leben zu beenden, aber dann stoßt er nochmal ins Horn, um das ewige Leben beginnen zu lassen. Insofern, diese Engel sind namentlich erwähnt, und es gibt Engel, die nicht namentlich erwähnt sind, das sind natürlich die allermeisten. Und deswegen sagen wir hier, es gibt zwei Aspekte im Glauben an die Engel. Der eine Aspekt ist der allgemeine Glaube und der andere Aspekt ist der spezifische Glaube. Der allgemeine Glaube, wir glauben an alles, was uns Allah subhanahu wa ta'ala über die Engel berichtet hat und ebenso sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Das heißt was? Das heißt, wenn Allah uns etwas Allgemeines gesagt hat, die Engel, glauben wir daran. Und wir öffnen unser Herz für alles, was wir erfahren von Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam über die Engel. Das bedeutet der allgemeine Glaube. Denn es gibt Informationen, die wir jetzt nicht erwähnt haben über die Engel. Aber du öffnest dein Herz und sagst dir, wenn ich im Koran lese, glaube ich von vornherein das, was Allah über die Engel berichtet hat. Und wenn der Prophet das sagt, glaube ich von vornherein, auch wenn ich es nur nicht weiß. Dass du bereitest dein Herz auf diesen Glauben vor. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist der allgemeine Glaube. Und spezifische Glaube, wenn du was erfahren hast, was Konkretes, durch den Namen Jibril. Du glaubst an den Namen Jibril, an den Namen Mikael, an den Namen Israfil. All diese Engelnamen, an die glaubst du persönlich, kann man sagen, namentlich. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Engeln riesige Aufgaben gegeben. Aber welche Lehre sollen wir daraus ziehen? Die wichtigste Lehre ist, wir schließen von der Gewaltigkeit dieser Engel auf die Gewaltigkeit unseres Herrn subhanahu wa ta'ala. Denn wenn Allah azza wa jalla imstande ist, solche Geschöpfe zu erschaffen, dann ist das Erschaffen eines Menschen nichts dagegen. Denn wenn wir uns die Beschreibungen der Engel anschauen, wie groß wird ein Engel sein, der der verantwortlich ist für die Wolken. Und der andere, der verantwortlich ist für die Seelen der Menschen. Und der nächste, der verantwortlich ist für, weiß nicht was, Aufschreiben der Taten, was für Macht haben sie, was für Kraft haben sie, um solche Aufgaben zu erledigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim auch etwas uns erwähnt, ein paar Eigenschaften für die Engel, von denen wir profitieren. Weil jemand könnte sich fragen, was habe ich vom Glauben an die Engel? Ist es einfach nur ein Glaube, sie sind da irgendwo da draußen oder auch meinetwegen hier drin? Denn wir glauben fest, dass bei solchen Sitzungen die Engel ebenfalls mit anwesend sind. Und deswegen gehört das auch zum Anstand, dass man sich anständig verhält bei solchen Sitzungen. Und diese Engel, ist einfach nur ein Glaube an ihre Existenz? Oder haben wir irgendetwas davon in der Praxis? Und die Antwort lautet, zweifellos gibt es eine Beziehung zwischen dem Gläubigen und dem Engel. Weil Allah Azza wa Jalla sagte, هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er macht Salah für uns. Und das Salah von Allah Azza wa Jalla ist unter anderem Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jalla. Er macht Salah für uns und die Engel. Die Engel, Salah, was wird Salah ursprünglich? Salah wird ursprünglich Dua machen. Das heißt, die Engel, Allah macht Salah für uns. Und die Engel machen Salah für uns, wofür? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Damit Allah subhanahu wa ta'ala euch aus den Finsternissen zum Licht hinausführt. Insofern ist es eine Beziehung der Liebe zwischen dem Gläubigen und dem Engel. Er liebt sie. Denn vieles von dem Guten, was du erreichst, erreichst du aufgrund der Bittgebete anderer für dich. Und allen voran die Bittgebete der Engel. Die Engel werden auch Fürsprache einlegen, Yawm al-Qiyamah, für die Sünder. Die Engel sind aber die Gesandten Allahs. Das heißt, sie handeln im Auftrag Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen macht es keinen Sinn, sie um etwas zu bitten, sondern es macht nur Sinn, Allah darum zu bitten. Und hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Engel nicht damit beauftragt, für uns zu beten, Allah weiß, wie viel auf uns Sünden mehr lasten würden. Denn er sagte subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Diejenigen, die den Thron tragen und die um ihn herum sind, lobpreisen ihren Herrn mit dem ihm zustehenden Lob und sie glauben an ihn und sie bitten für die gläubigen Menschen um Vergebung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, dass diese Engel Eigenschaften haben der Unterwürfigkeit. Sie sind bescheiden, sie sind nicht überheblich. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Das heißt, wahrlich diejenigen, die bei deinem Herrn sind, sind nicht zu überheblich dafür, ihn anzubeten. Und sie lobpreisen ihn und sie werfen sich für ihn nieder. Allah Azza erwähnt uns diese Eigenschaften, damit wir diesen Eigenschaften nachahmen. Damit wir diese Engel zum Vorbild nehmen. Na, die Engel können Dinge tun, die wir nicht tun können, aber das bedeutet trotzdem, dass wir sie zum Vorbild nehmen können für in der Anbetung. Und deswegen mochte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man sich im Gebet so reiht wie die Engel und sich ebenfalls bei ihrem Herrn rein im Gebet. Und so weiter und so fort. Das ist in Bezug zusammengefasst in Bezug auf den Glauben an die Engel Allahs. In Bezug auf den Glauben an die Propheten und Gesandten Allahs haben wir schon teilweise gesprochen und ich erinnere noch einmal daran, dass der Erläuterer des Textes sich vom Anfang an schon dafür entschuldigt hat, dass im Aqidah-Text bestimmte Iman-Aspekte verteilt erwähnt werden, mal hier, mal da. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und deswegen wiederholen wir nicht alles, was wir schon vorher gesagt haben. Aber um eine Parallelität zu ziehen zwischen dem Glauben an die Engel und dem Glauben an die Propheten und Gesandten, auch hier gilt, dass Hier gilt der allgemeine und der spezielle Glaube, denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Gesandte, von denen wir dir bereits vorher berichtet haben, und auch Gesandte, von denen wir dir nicht berichtet haben. Insofern öffnen wir unser Herz für jeden Prophetennamen, für jeden Gesandtennamen, ob wir ihn kennen oder auch nicht kennen. Ansonsten die namentlich erwähnten im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, an sie zu glauben, ist natürlich Pflicht. Und wie gesagt, es gibt manche Namen, die Allah auch im Koran erwähnt hat, über die die Gelehrten rahimahumullah ta'ala unterschiedlicher Ansicht sind, ob sie Propheten waren oder keine Propheten gewesen sind. Denkt zum Beispiel an Adul Qarnayn oder Al-Khadir alaihi wassalatu wassalam. Über die Gesandten hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt, dass es von ihnen solche gab, die besonders entschlossen waren. Die besonders, also die Gesandten sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Denn Allah sagte, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Das heißt, wir haben die einen Propheten den anderen bevorzugt. Nicht alle Propheten sind gleich. Und nur was verboten ist, dass man eben den einen schlecht macht deswegen. Dass man sagt, der so und so ist besser als der andere. Und der andere dadurch versucht zu kränken. Das ist verboten, weil das führt ja zu Missachtung und Respektlosigkeit. Aber die Propheten sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Und Allah Azza wa Jal erwähnte an zwei Stellen im Koran Karim fünf Propheten gesondert. Ja. Und das weist darauf hin, dass sie eine besondere Stellung haben. Manche Gelehrte sagen, das sind Ulul Azm, das sind die fest entschlossenen von ihnen, das sind die besonderen, besonders geduldigen unter ihnen, alayhi wassalatu wassalam. Und das sind, wie gesagt, auch diese fünf berühmten, die fünf fast die gleichen wie im Hadith über die Shafa'a. Aber das sind Nuh alayhi salatu wasalam, Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad sallallahu alayhi ajma'in. Der Glaube an die vorausgegangenen Propheten ist mehr oder weniger ein allgemeiner Glaube. Weil so viel mehr als ihre Namen und welche Bücher vielleicht sie empfangen haben, und was Allah über sie im Koran gesagt hat, weißt du ja nicht. Insofern überschneidet sich das. Also wenn du sagst, du glaubst an den Koran, glaubst du ja automatisch an die erwähnten Propheten darin. Das heißt eigentlich, der Glaube an die vorausgegangenen Propheten Gesandten ist ein allgemeiner Glaube. Der spezielle Glaube ist besonders in Bezug auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil da geht es nicht nur darum, ihm zu glauben, sondern auch darum, ihn zu befolgen, sallallahu alaihi wasallam. Es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, ich glaube an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als den Gesandten Allahs, sondern hier bist du aufgefordert, ihm Folge zu leisten. Musa bist du nicht aufgefordert, Folge zu leisten. Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. Das heißt, wenn Moses am Leben wäre, bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Insofern, das hat man Tawhid al-Ittiba', der Tawhid beim Folge leisten. Es gibt nur einen Menschen, dem man Folge leisten muss. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen, wie die Gelehrten, die Imame, die sind Mittel zum Zweck. Aber sie an sich sind austauschbar. Es gibt keinen Gelehrten, den du folgen musst. Sind austauschbar, weil sie sind einfach nur Mittel zum Zweck. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist für uns nicht austauschbar. An die Propheten und Gesandten zu glauben, dieser zum allgemeinen Glauben und auch zum spezifischen Glauben, gehört eben dazu, zu glauben, dass alles, was sie gesagt haben, wahr ist. Und alles, was sie gesagt haben, Rechtleitung ist. Und alles, was sie gesagt haben, zum Paradies führt. Welche praktische Relevanz hat das? Zum Beispiel, wenn du erfährst über einen früheren Propheten, dass er etwas gesagt hat, was im Widerspruch zu unserer Gesetzgebung steht. Zum Beispiel war etwas damals erlaubt, was heute verboten ist. Okay? Stell dir vor, was sein könnte, ich weiß es nicht, aber es könnte sein, dass damals, weil die Christen, bei ihnen ist ja der Alkohol, die verbieten das ja nicht. Alkohol verbieten sie nicht. Auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass der Alkohol kein Getränk ist, das sie trinken sollten. Aber selbst wenn der Alkohol damals bei ihnen, der Wein, erlaubt gewesen wäre, dann dürften wir nicht diese Sache kritisieren. Wir dürften nicht sagen, das war damals falsch. Es hätte auch verboten sein müssen. Warum hat der Prophet das nicht verboten? Bei uns ist es verboten. Das dürfen wir nicht, weil wir glauben, dass egal was die Propheten zu ihrem jeweiligen Volk gesagt haben und ihnen berichtet haben, dass das Wahrheit war und Rechtleitung war, Hudan war und der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala war und eine Heilung für das, was in ihren Herzen war. Über den Koran al-Karim haben wir gesagt, das ist ein spezieller Glaube und es gibt viele Unterschiede zwischen dem Koran al-Karim und den früheren Büchern, aber ein wesentlicher Unterschied ist, dass eben der Koran al-Karim das Wort Allahs ist, das für immer bis zum Ende der Zeit für die Menschen bleiben wird und dass das relevante Wort für die Menschen bleiben wird. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort als das einzige Wort bewahrt, im Gegensatz zu allen anderen Büchern Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, wenn jemand heute in die Hand eine Abschrift der Tora oder des Evangeliums bekäme, dann kann er nicht mit Gewissheit sagen, was davon von Allah ist und was nicht. Das geht nicht mehr, weil es nicht überliefert worden ist, wie der Koran überliefert worden ist. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht versprochen hat, diese Bücher zu bewahren, sondern die Bewahrung der Gelehrten überlassen hat. Und leider gab es unter ihnen Frevler, die am Buch Allahs verändert haben. Im Gegensatz zum Koran al-Karim, über das Allah Azza wa Jal sagt, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Das heißt, weder kommt das Üble von vorne noch von hinten an ihm heran. Und zum Übel gehört zweifellos die Veränderung, die Entstellung, die Verfälschung. Ja. Insofern gehört das zum festen Glauben dazu, dass der Koran Karim in keinster Weise verändert worden ist. Nicht einmal ein einziger Buchstabe wurde am edlen Koran verändert oder hinzugefügt. Und zum Glauben, und zum speziellen Glauben an Koran Karim gehört auch zu glauben, das gehört eher zum allgemeinen Glauben vielleicht, dass Allah Azza wa Jal uns mitgeteilt hat, dass dieser Koran widerspruchsfrei ist. Dass dieser Koran keine Widersprüche beinhaltet. Warum sage ich allgemeiner Glaube? Weil, bevor du etwas liest im Koran, musst du das voraussetzen. Es kann sein, du liest was im Koran und es erscheint dir widersprüchlich. Okay? Und dann musst du sofort schalten und sagen, dieser Widerspruch, der befindet sich nur in meinem Kopf. Und es gibt Millionen andere Menschen, die das verstanden haben. Aber mein Verstand, meine Kapazität ist noch nicht so groß, dass ich das verstanden habe. Warum? Weil mir fehlt es zum Beispiel an Wissen. Und so bist du immer, hast du immer ein gesundes Gemüt und bist immer beruhigten Herzens. Im Gegensatz zu demjenigen Menschen, der sein Herz öffnet für diese ganzen Scheinbeweise, diese ganzen Schubuhat und dann durcheinander wird, weil er eben diesen allgemeinen Glauben an die Bücher Allahs nicht verinnerlicht hat. Wenn er strikt und fest weiß, dass der Koran keinen Widerspruch beinhaltet, dann wird er auch sein Herz nicht öffnen für solche Krankheiten. Jetzt weiß ich nicht, ob es von eurer Seite irgendwelche Fragen gibt. Dann würde ich sagen, machen wir inshallah ta'ala an dieser Stelle Stopp. Das heißt, wir haben gemacht bis zum Und eigentlich wollten wir noch nächsten diesen Satz zu Ende sprechen. Na. Dann machen wir an dieser Stelle Stopp. Da haben wir heute drei Sätze gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von uns annehmen und möge Allah azza wa jalla uns immer den gerechten Glauben schenken. Wa sallallahu wa sallam wa baraka bi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.